Heute zu Gast im Podcast ist der Roman, Gründer von Talent Digital.
Deswegen machen wir einen begleiteten Test, in dem wir am Anfang Kickoff machen, dann 14 Tage testen lassen, zwischendurch Informationen denen zukommen lassen und am Ende ein Auswertungsgespräch machen und sogar zeigen, was wir an Daten in diesem kurzen Trial generiert haben. Das gibt es eigentlich auch. Das ist fast ein regulärer Bestandteil von diesem Sales Cycle.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir Talent Digital zu Gast. Wer ist Talent Digital und was machen sie? Talent Digital kann mit einem eigens entwickelten Spiel die digitalen Kompetenzen von Mitarbeitern messen und so unter anderem Handlungsempfehlungen an die Arbeitgeber aussprechen. Dadurch unterstützen sie Unternehmen, Organisationen und Behörden bei der digitalen Transformation. Heute rede ich mit Roman darüber, wie er und sein Team ihren ersten großen Kunden verloren haben. Ja, dadurch quasi auch nochmal neu mit dem Spiel anfangen mussten. Das heißt also, ein neues, komplettes Spiel innerhalb von Talent Digital entwickeln mussten und warum sie heute dafür dankbar sind. Außerdem verrät dir Roman, wie ihm seine alten Kontakte zu Beginn zwar weitergeholfen haben, Partnerschaften für ihn allerdings mit Abstand das Wichtigste für das Wachstum von Talent Digital waren. Zum Ende hin sprechen Roman und ich dann noch darüber, warum Customer Success Management immens wichtig ist und welche Methoden vor allen Dingen Talent Digital dafür nutzt. Jetzt wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Roman. Freut mich sehr, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast.
Danke dir sehr, ich freue mich auch.
Talent Digital ist das Stichwort bei euch, beziehungsweise bei dir und deinem Team. Erzähl doch mal, was macht Talent Digital? Man könnte es ein bisschen ahnen, aber ich glaube, weil ich schon weiß, was ihr tatsächlich macht, sieht das ein bisschen nach was anderem aus. Aber erzähl mal ruhig, was macht ihr mit Talent Digital?
Naja, unser Purpose ist, wir wollen Unternehmen, Organisationen, Behörden helfen, digitales Mindset aufzubauen. Wir sind tatsächlich der Meinung, dass digitales Mindset so etwas ist wie eine Grundliteracy, die du heute brauchst, um in einer digitalisierten Welt zunehmend erfolgreich bestehen zu können. Vielleicht sage ich mal ganz kurz, was wir darunter verstehen. Digitales Mindset meint bei uns eine positive, annehmende, kreative, aber auch kritische und konstruktive Haltung zu digitalen Möglichkeiten. Beinhaltet aber auch zum Beispiel zu wissen, wann eine analoge Lösung besser ist.
Okay. Und wann ist eine analoge Lösung besser?
Eine analoge Lösung ist dann besser, wenn du tatsächlich feststellst, dass es um etwas, so etwas geht wie um eine Beziehung zwischen Menschen. Ja? Oder wo du weißt, dass du mit einer analogen Lösung einfach schneller zum Zug kommst.
Okay. Ich glaube, darauf werden wir gleich nochmal etwas tiefer einsteigen. Das Stichwort bei euch ist digitale Transformation. Steht auch bei euch offiziell so, zumindest auf der Seite. Ja. Und ich glaube, digitale Transformation, damit beschäftigt sich aktuell jeder und sehr, sehr viele. Ja. Warum habt ihr euch dieses Stichwort rausgesucht? Warum wollt ihr dabei helfen, die digitale Transformation zu meistern? Und vor allen Dingen, wie macht ihr das? Vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel geben.
Ja, tatsächlich, weil es notwendig ist. Ne? Also du kannst das ja aufgrund von Daten herleiten. Also wir wissen eben aus verschiedenen Studien, also vielleicht die wichtigste Studie, die man in diesem Zusammenhang heranziehen kann, ist die sogenannte DESI-Studie der Europäischen Kommission. Die ist auch letztes Jahr mal neu rausgekommen. Das heißt, demnach die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in Deutschland verfügen nicht über die digitalen Kompetenzen, die sie bereits jetzt brauchen zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Und das ist ja, wir sind ja nicht an einer Endhaltestelle der Digitalisierung, sondern im Grunde in einem der frühen Bahnhöfe. Und es gibt eine andere Studie, die eben sagt, bis 2030 werden 90% der Jobs über digitale Kompetenzen verfügen müssen. So, das sind die nackten Zahlen, ja, und das, was wir erleben in Gesprächen mit Kunden, sei es klassische B2B-Unternehmen, also B2B ist das, also klassische Unternehmen für uns B2B-Kunden, oder Behörden, mit denen wir auch arbeiten, oder auch Hochschulen, ist, dass wir feststellen, dass die Digitalisierung bei weitem noch nicht da angekommen ist, wo sie sein müsste. Das ist die Herausforderung. Mhm. Und wie wir es machen, das ist eigentlich das Spannende, ne? Weil Digitalisierung machen total viele digitale Transformationen. Das meine, da braucht man sich irgendwie auch gar nicht in das Feld zu begeben, wenn man nicht einen starken USP hat. Und tatsächlich das, was wir entwickelt haben, ist eine neue Produktkategorie. Ja? Und zwar nennen wir Digital Empowerment Plattform. Ja, das heißt, das digitale Empowerment steht bei uns im Mittelpunkt. Das heißt, wir glauben tatsächlich nicht, dass das Thema von Hardware oder Software entscheidend ist, ne, sondern wie ich es vorhin gesagt habe, das Thema des individuellen digitalen Mindsets. Und wir haben eine Plattform entwickelt, die im Grunde drei Sachen kann. Ja, das heißt, wir können valide das digitale Mindset messen und abbilden. Ja, und zwar vermutlich als einzige zumindest in Deutschland, Europa, vielleicht sogar weltweit. Wir können dann eben diese validen Daten, die wir haben, analysieren und so darstellen für eine Organisation, für ein Unternehmen, wo so ein Mapping hast, wo du tatsächlich siehst, wo gibt es Stärken, Schwächen, ja, wo habe ich zum Beispiel bei dem Thema Data Literacy große Vorteile und wo habe ich Lücken, aber auch zum Beispiel können wir auch sagen, welche Teams sind bei Cyberangriffen völlig ungeschützt. Und das Dritte ist, wir können dann eben jeder Person in so einem Unternehmen, in so einer Organisation ein individuell zugeschnittenes Qualifizierungsangebot machen, weil wir alles auf Grundlagen von Daten machen. Das ist sozusagen, wenn man das jetzt aus einer anderen Perspektive betrachtet, wir nennen das, was wir tun, Data-Driven Empowerment. Das heißt, diese große Möglichkeit der Data Analytics bringen wir in den Bereich Talent oder Personalentwicklung. Das gibt es tatsächlich so in dieser Form noch nicht.
Ich finde euren Ansatz ja auch sehr spannend. Ich meine, wir haben uns kennengelernt auf dem Digital Demo Day. Mhm. Und da bin ich stehen geblieben bei euch, weil ich das Wort Gamification gelesen habe. Es ist ja mein absolutes Favorite Topic. Ja. Und es spielt eine riesengroße Rolle bei euch. Kannst du vielleicht mal ausführen, in welcher Art und Weise das bei euch in eurem Produkt involviert ist und was es damit auf sich hat?
Genau, weil wir nämlich das Data Mining, ja, das heißt das Erheben der validen Daten für das digitale Können und Wissen mit einem Serious Game machen. Ja? Das heißt, wenn du Daten gesteuert einen Prozess gestalten willst, dann musst du einfach gute Daten haben. So. Wenn wir jetzt in dem Bereich Personalentwicklung sind, wie kriegst du gute Daten her? Sicherlich nicht durch Selbsteinschätzung, ne? Auch nicht durch Theorietests. Das heißt, du kriegst eigentlich gute Daten nur durch ein handlungsorientiertes Assessment und da bietet sich natürlich Serious Game an. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben ein super spannendes Spiel gebaut, das in Episoden daherkommt und in den Episoden bewegst du durch eine Geschichte und in diesen Geschichten gibt es immer Herausforderungen, Aufgaben und die musst du lösen und indem du die löst, zeigst du, ob du die digitale Kompetenz verfügst oder nicht, weil das sind natürlich alles digitale Lösungen, die du da finden musst. Mhm.
Ja, super smart gemacht. Ändert sich das Spiel dann auch? Also gibt es dabei auch definitiv wahrscheinlich ein Ende oder ändert sich das Spiel? Gibt es da verschiedene Level oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ein Ende gibt es nicht, ne? Sondern das ist wie eine Netflix-Saga. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Ende. Im Moment ist es nicht absehbar. Es ist eher so, dass sich das Spiel für jeden Kunden ändert. Denn wir machen es Painpoint-orientiert. Ja, das heißt, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, wir wollen Blockchain einführen, ja, dann brauchen die sozusagen eine Messung völlig anderer Kompetenzen, als wenn Unternehmen zu uns kommen, die sagen, wir wollen den Vertrieb digitalisieren oder wir wollen einfach ganz allgemein Digital Readiness testen. Ja, das ist unsere Plattform passt sich dann tatsächlich dem Need oder dem Painpoint des Kunden an. Das heißt, wir versuchen oder wir variieren dieses Serious Game, so dass das tatsächlich die Kompetenzen misst, die relevant sind für den Kunden und auch das Cockpit. Das heißt, das ist sozusagen das Dashboard, in dem wir in Echtzeit die Ergebnisse darstellen. Das ist eigentlich der tatsächliche Mehrwert für diejenigen, die ein Unternehmen Digitalisierung zu verantworten haben. Auch das sieht immer anders aus, ja, weil natürlich Unternehmen, nochmal zu sagen, die Blockchain einführen wollen, die interessieren ganz andere digitale Kompetenzen als zum Beispiel in dem Bereich Vertrieb, ne? Okay. Und vielleicht noch ein kleiner Satz. ich spreche immer digitale Kompetenz, welche sind es? Ne, so, das heißt, tatsächlich operationalisieren wir oder die Grundlage dessen, was wir tun, ist ein sogenanntes Framework. Das heißt, die Europäische Kommission hat vor ein paar Jahren also ein Framework veröffentlicht, das definiert 21 digitale Kompetenzen. Das ist das weltweit führende und beste. Ne, das ist auch gut beforscht und gut beschrieben und das ist Grundlage dessen, wie wir es umsetzen.
Okay, denn das heißt also, am Ende findet derjenige dann auch raus, wo er quasi Schwachstellen hat, wenn er diese eine neue, sag ich mal, Blockchain-Richtung einführen möchte und weiß dann genau zum Beispiel, welche Mitarbeiter er einstellen muss? Genau, welche Kompetenzen er fördern müsste, quasi um das Ziel zu erreichen, was er transformieren möchte?
Auf unserer Plattform musst du immer unterscheiden zwischen dem Spieler, der Nutzerin, dem Nutzer und dem Betreiber, dem Unternehmen. Ne? So. Also der Spieler, die Spielerin also kriegen unmittelbar. Ja, genau, so Keeper und Buyer, so nennen wir es auch. Ne? Also der Keeper, sozusagen derjenige, der das Spiel spielt, nutzt, die kriegen unmittelbar Feedback. Ne? Sozusagen nach jeder Episode kriegen die Feedback, das hast du geschafft, das hast du nicht geschafft. Und die kriegen nach jeder Episode die Möglichkeit, sich zu verbessern. Das heißt, das Spiel ist edukativ. Das heißt, auf der Plattform, nicht das Spiel, die Plattform ist edukativ. Auf der Plattform kannst du schon die Lücken sozusagen schließen. Also, das heißt, für den Nutzer heißt immer, ach, guck mal, das kann ich nicht, da kann ich mich verbessern. Und du kannst auch sozusagen deine eigene Journey da sehen, in diesem digitalen Mindset. Für das Unternehmen ist es tatsächlich so, dass die keine Individualdaten bekommen in Deutschland, ja, sondern anonymisierte Daten, die auf mindestens 5 Einzelergebnissen basieren. Ja, du siehst aber tatsächlich, welche Teams gut und schlecht sind, welche Abteilungen, welche Ausbildungshintergründe, du siehst Ergebnisse nach Alter, du siehst Ergebnisse nach Standorten, whatever. Ne? Also im Grunde, das können wir so aufbereiten, wie es Unternehmens entsprechend möchte, sodass du so ein Mapping kriegst. Ne? Das heißt, du kriegst dann immer mehr Daten wir generieren. Du hast ja sehr schnell viele 10 bis 100.000 Daten, die du hast, wenn du relativ viele Leute auf der Plattform hast. Das heißt, du siehst dann eben größer die Datenmenge, ist klare Muster, wo du ansetzen musst. Ne? Wo du dann sagst, okay, wir haben eine große Schwäche zum Beispiel in dem Bereich Content Creation. Ne? Oder du sagst, wir haben eine große Schwäche beim Thema Datenschutz. Das sehen wir sehr stark. Der Klassiker, den im Moment alle haben wollen, deswegen ist das auch auf der Plattform sozusagen oder im Cockpit ein eigenes Display ist, die wollen alle im Moment sehen, wie gut sind wir geschützt gegen Cyberangriffe. Ne? Und wir zeigen das auf der Ebene von Personen, auf der Ebene von Teams, auf der Ebene von Abteilungen und vor allem gibt es die Möglichkeit, dass wir retesten. Ja? Das ist, wenn du dann eine Maßnahme eingeführt hast und du sagst, hey, wir qualifizieren uns jetzt auf die und die Art, kannst du ganz einfach retesten, weil wir dann weitere Episoden schalten, mit denen du nochmal da durchgehst und guckst, hat sich das verändert oder nicht.
Also du bestätigst das dann nachher.
Ja, oder nicht. Also ich sag dir mal...
Ja, genau, oder nicht halt. Ja, es ist quasi wie ein Test, wie in der Schule, der halt abfragt quasi, ob das, was du vorhattest, halt gelungen ist am Ende des Tages. Ne?
Ja, weißt du, das Spannende ist ja vielleicht, sag ich nur eine Geschichte, die uns total auch überrascht hat, ist...
Schieß los.
Unternehmen geben tatsächlich ziemlich viel Kohle aus für Qualifizierung. Ja? Aber eine Wirkungsüberprüfung dessen findet fast gar nicht statt. Warum nicht? Weil du hattest ja eigentlich nicht diese technische Möglichkeit, um das zu überprüfen. Aber wir haben zum Beispiel festgestellt, also wir waren mit Unternehmen und haben dann relativ schnell gesehen, nachdem wir ein paar Episoden gespielt haben, die Passwortqualität ist wahnsinnig schlecht. Ne? Haben wir erstmal gesagt, okay, mal gucken. Und in unserer 5. Episode haben wir einen großen Schwerpunkt auf die verschiedenen Formen von Cyber- und IT-Angriffen. So. Und dann haben wir festgestellt, da ist es auch richtig schlecht. Ne? Das heißt, wir hatten fast 90% der Teilnehmenden, die nicht konsistent Cyberangriffe erkannt haben. Und das haben wir rückgemeldet der Geschäftsführung, haben gesagt, sollten Sie wissen, dass es da so aussieht. Haben gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil die letztes Jahr alle eine Pflichtschulung hatten zur IT-Sicherheit. Verstehst du, das ist genau das Ding. Du machst als Unternehmen eine Schulung und dann denkst du, wir sind safe. Warum? Weil du keine Wirkungsüberprüfung machst. Ne? So, und das kannst du eigentlich nur durch so handlungsorientierte Assessment.
Ja, aber das ist ja ein sehr, sehr guter Weg, letztendlich das über euer Tool dann auch rauszufinden. Deswegen, und das über ein Spiel zu lösen, habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Deswegen finde ich es auch extrem spannend. Für mich ist halt nochmal wichtig, denn also das wäre halt mein Eindruck, ne? Ohne das dass ihr jetzt unser Kunde seid oder sonst was, weil ich habe den Eindruck, wenn ich das durchlaufe mit meinem Team und ich möchte etwas Neues einführen, dann kann ich halt auch so exakt basierend auf Daten wissen, wo ich Schwachstellen habe und wo ich vielleicht hiren sollte. Denn oft, so ist es halt mein Eindruck, bei ganz vielen Leuten, die halt auch bei uns sind oder mit denen wir sprechen, die haben halt vielleicht neues, frisches Kapital eingesammelt, wollen extrem hiren, aber also hiren eigentlich an ganz falschen Stellen. Und das ist halt das Problem. Und da sehe ich euch halt schon, wo ihr zum Einsatz kommt, damit ich halt genau weiß, an welchen Stellen sollte ich denn überhaupt hiren und dass ich nicht unnötig Geld ausgebe. Ne? Weil das ist in meinen Augen, wie gesagt, einfach meine Meinung, das ist in meinen Augen halt der Mehrwert für den Buyer am Ende. Ich weiß am Ende, wo habe ich Schwachstellen, wo kann ich mich verbessern und wo sollte ich beim Teamaufbau oder Teamausbau darauf achten, wen ich jetzt einstellen sollte und wen nicht, aufgrund von Kompetenzen, die mir aufgelistet worden sind.
Genau, dafür kann man es auch nutzen. Ne? Also das, was wir versuchen als Innovation eben in diesem großen Bereich Talentlead und oder Personalentwicklung oder whatever zu bringen, ist tatsächlich das Thema Data Analytics. Das ist das, was du sagst, ist, das gibt es tatsächlich so noch nicht. Ne? Das hast du ja in anderen Bereichen schon sehr, sehr stark. Ne? So Unternehmen wie Celonis oder so haben ja riesen Pionierarbeit geleistet, ne? Dass man eben weiß, wenn man datengesteuert Prozesse verändert, aber das wird immer in Bezug auf Prozesse und Maschinen gemacht. Ne? In dem Bereich auf Menschen eigentlich sehr, sehr wenig. Ne? Und da wollen wir Beitrag zu leisten.
Ja, ich meine, ich kann es nur unterstützen. Wir im Growth Hacking, wir arbeiten nur datengetrieben. Also bei uns passiert nichts anderes. Deswegen finde ich das auch nochmal gut. Dann lass uns doch ein bisschen dazu kommen. Ich glaube, jetzt versteht man das Produkt sehr deutlich, erkennt den Mehrwert auch. Lass uns doch mal ein bisschen dazu kommen, vielleicht ganz kurz Rahmenbedingungen zu schaffen. Und zwar schnelle Fragen, schnelle Antworten. So nenne ich das mal jetzt. Ich nenne das jetzt mal den heißen Stuhl, Roman. Die sind einfach wichtig. Wie lange gibt's euch schon?
3 Jahre.
3 Jahre. Wie groß ist euer Team?
30 Leute.
30 Leute. Habt ihr schon eine Finanzierungsrunde hinter euch?
Mehrere.
Wie hoch?
kumuliert 7-stellig.
7-stellig, sehr schön. Wie viele aktive Nutzer habt ihr denn? Wir müssen jetzt aber unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen Buyer und Holder, würde ich schon sagen.
Und Keeper.
Und Keeper.
Also Nutzer, genau. Genau. Ja, genau. Keeper unter 5.000. Ne? Und Kunden, ich habe das für dich nachgezählt, 17. Ne? Also wir haben
17.
17 Verträge im Grunde seit Bestehen geschlossen.
Okay, das heißt also nur noch mal zum Grundverständnis, 17 Kunden sind es am Ende, die quasi die 5.000 quasi mit ihrem Team mit draufbringen, richtig?
Entschuldige, Pascal, du warst gerade nicht zu hören.
Kein Problem, können wir rausschneiden. Ich wiederhole die Frage nochmal. Kannst du mich jetzt hören?
Ja, ich höre dich jetzt.
Okay, sehr gut. Ich habe gesagt, 17 Kunden, die quasi mit ihrem Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern die 5.000 Nutzer mitbringen, richtig?
Genau.
Okay, sehr gut. Alles klar. Dann sind die Rahmenbedingungen erstmal so geschaffen. Der Studio ist quasi beendet und wir können darüber reden, was ihr quasi dazu getan habt, um auf diese Anzahl zu kommen. Denn das ist das Entscheidende hier. Und die erste Frage, da müssen wir auch unterscheiden. Denn es gibt ja einen Unterschied zwischen Buyer und Keeper, das haben wir schon erwähnt, aber du musst ja den Buyer erstmal akquirieren und dann musst du über das Produkt dafür sorgen, dass er seine Keeper reinholt. Deswegen lass uns erstmal über die Buyer sprechen. 17 Kunden, wahrscheinlich auch nicht die allerkleinsten, sieht man ja anhand der Zahlen. Was habt ihr anfangsmäßig vielleicht gemacht und hat sich im Laufe der Zeit verändert, um überhaupt an diese 17 Kunden zu kommen? Denn ich denke, ihr habt auch nicht den kürzesten Sales-Cycle.
Nee, und tatsächlich, diese Schnellfragerunde gibt ein verfälschtes Bild. Ne? So, weil als wir das Unternehmen gegründet haben, und ich habe das Unternehmen gegründet mit Bernd Groß, ja, Bernd Groß ist der CTO von der Software AG. Ja, das heißt, in seinem Hauptjob, wir kennen uns aber schon von lange, und Bernd hat auch ein Startup gegründet im IoT-Bereich und schönen Exit auch hingelegt mit seinen Mitgründern Richtung Software AG. Ne? Da schließt sich so wieder der Kreis. Und das heißt, als wir Talent Digital gegründet hatten, hatten wir die Idee. Aber wir hatten beide einen Job. Ne? Das heißt, er den gleichen, den er jetzt schon hat, ne? Bei der Software AG. Und auch noch CEO von Cumulocity. Und ich hatte noch eine Bildungsorganisation, die ich 15 Jahre lang aufgebaut habe. Ne? Das heißt, man muss fast das erste Jahr komplett abziehen. Ja, weil wir haben im ersten Jahr die Idee entwickelt. Ich habe sozusagen meine Nachfolge geregelt. Wir sind ungefähr ein Jahr später. Das heißt, wir sind gut zwei Jahre.
2018.
Ja, okay. Also das heißt, man muss sagen, wir sind ungefähr zwei Jahre alt. Ne? So, weil da haben wir tatsächlich Team aufgebaut, Räume bezogen und ich war dann Vollzeit da. Ne? So, das heißt, und in den zwei Jahren haben wir eine sehr wechselvolle Geschichte erlebt hinsichtlich des Produktes. Ja? Das Produkt, was wir jetzt haben, über das wir die allermeisten der User, die ich jetzt genannt habe, generiert haben, dieses Produkt gibt es erst seit Februar diesen Jahres. Ja? Warum? Okay. Weil wir mit der Idee angetreten sind, die wir jetzt heute noch verfolgen, zu sagen, okay, wir wollen die Ersten sein, die valide Daten messen für digitale valide Daten liefern für digitale Kompetenzen. Ja, so. Das heißt, wir haben sofort gesagt, wir wollen ein handlungsorientiertes Assessment auf Game-Basis bauen. Wir wollen diesen europäischen Kompetenzrahmen operationalisieren. Das wird unsere Innovation. Und das haben wir gemacht. Und wir haben Partner aus der Wissenschaft gesucht. Naheliegend, ja, weil wir wollten natürlich diesen Dickkopf gut abbilden und wir wollten sauber messen und so weiter. Und haben ein Serious Game gebaut, das super gut gemessen hat. Ja? Und das es noch gibt, aber das wir überhaupt nicht einsetzen in dem Bereich. Wir haben eine andere Verwendung dafür gefunden. Aber wir haben schon eine mittlere sechsstellige Summe ausgegeben. Bis wir erkannt haben, dass wir mit diesem Tool überhaupt keine Chance haben. Ja? Das heißt, wir hatten das erste Serious Game. Ja? Das hat mit dem, was wir heute haben, gar nichts zu tun. Das waren drei Episoden und das hatte einen ganz starken Fokus auf Messen. So. Und wir haben wir hatten auch gleich einen Kunden, der das mit uns ausprobiert hat. Das ist ein Kunde aus Kunde aus Norddeutschland mit 800 Mitarbeitern, die haben gesagt, finden wir ganz, ganz spannend und so. Wir machen das mit euch. Und mit denen, die waren unser Co-Innovation-Partner und so weiter. Und wir haben das ausgerollt und die haben sich sehr gefreut. Und dann haben die Leute das gespielt, hat gesagt, ja gut, das misst sauber und die Ergebnisse stimmen auch, aber ich habe da überhaupt keinen Bock zu. Das heißt, das Ding ist einfach durchgefallen bei den Usern. So, und wir haben dann tatsächlich relativ schnell gesehen, dass wir gesagt haben, das Ding, was wir bis jetzt da gebaut haben, das lässt sich überhaupt nicht so verbessern, dass das eine Chance hat auf dem Markt. Und haben dann zu großer Freude unserer Investoren gesagt, wir bauen komplett neu. Ja, den
das ersten hat dem Kunden, bestimmt gefallen.
Ja, das hat denen super gefallen. Den ersten Kunden haben wir verloren. Ja, wir haben den ersten Kunden verloren, weil die gesagt haben, ne, sorry. Das ist nicht das, was wir erwartet haben. Und das können wir nicht bei uns so einsetzen und so weiter. Aber das war toll, weil wir dadurch einfach viel gelernt haben. Und die ganzen Feedbacks, die wir von dem ersten Kunden gesammelt haben, also der erste Vertrag, den wir hatten, der war schon nicht schlecht, weil er eigentlich einen Umfang von 142.000 hatte. Das war natürlich für so einen Start. Ich meine, unsere Investoren haben da total frohlockt. Als wir gesagt haben, wir bauen neu und wir haben die geschluckt. Und als wir gesagt haben, wir haben den ersten Kunden verloren, haben die nochmal richtig geschluckt. Ne, so. Aber das ist so ein Mega-Pivot. Ne, so. Das heißt, wir haben dann eben gesagt, okay, wir die ganzen Feedbacks, die wir von diesem Kunden haben, ne, wir haben dann noch tatsächlich ein paar andere Kunden gehabt, die wir aber auch halten konnten in dieser frühen Phase. Diese Feedbacks, die haben wir komplett in eine neue Entwicklung gepackt. Ne, wir haben eine neue technologische Plattform gewählt. Also wir haben dann mit React entwickelt, wir haben ein neues Entwicklungsteam gemacht, also sozusagen wir haben Entwicklungspartner gehabt, jetzt haben wir ein komplett neues Team aufgebaut. Wir haben die komplette Konstruktion gemacht, neu gemacht, das heißt, wir machen eine Never-Ending-Story, wo vor allem die Geschichte trägt, ja, und dieses Messen gar nicht im Vordergrund ist und. Also das ist tatsächlich ein Riesen-Learning gewesen, ne? Und das das Produkt, was wir haben, was wir jetzt wirklich gut anbringen können, was wirklich begeistert und wo ich mich eigentlich immer freue, dass bei den Pitches, wenn so ein Pitch ansteht, weil wir fast immer das gleiche Feedback kriegen, so, boah, habe ich noch nicht gesehen und so, heißt noch lange nicht, dass es gekauft wird, ne? Aber zumindest heißt das dann, wir haben es nicht gesehen. Das haben wir.
Macht euch interessant.
Wir haben das seit Februar diesen Jahres, ne? Und da das ja ein episodisches Produkt ist, wird das immer größer und stärker. Das ist, wir haben die erste Staffel mit 8 Episoden abgeschlossen. Die gibt es auch schon den ersten Kunden, der komplett mit der ersten Staffel durch ist. Das ist sozusagen unser Co-Innovation-Kunde, den wir dann seit Februar haben. Wir sind schon in der zweiten Staffel, die wir auch schon gebaut haben, wo wir jetzt sozusagen auch in der Veröffentlichung sind. Und die Kunden, die wir jetzt in der Zwischenzeit gewonnen haben, die fangen da sozusagen vorne an. Ne? So, das ist der eine Kunde, den wir haben, bei dem ist es ja immer so, dass sein Zeitplan für uns mal ausschlaggebend ist, wann wir veröffentlichen müssen, weil tatsächlich unsere Kunden jede 2 Wochen eine Episode kriegen.
Ja, verstehe. Das heißt also, zusammenfassend, ich denke mal so um den Zeitraum um 2019, 2020 ist euch das quasi passiert, wo du gesagt hast, ihr habt, ne, mit dem ersten Kunden ist es quasi gescheitert, in Anführungsstrichen gescheitert. Ihr habt den Kunden quasi verloren, habt dann den Pivot hingelegt und habt das Produkt Talent Digital, wie es jetzt ist, im Februar gelauncht. Hattet ihr dann wirklich zum Launch dieses Jahres nur diesen einen Kunden noch oder währenddessen noch andere Kunden?
Einen.
Das heißt ja, Februar bis jetzt habt ihr 16 weitere Kunden gewonnen.
Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten auch schon Kunden, die wir in der Zwischenzeit sozusagen nach dem ersten Kunden hatten, ja, die wir gewonnen hatten, die hatten sozusagen das alte Produkt erprobt, ne, und wir haben denen dann gesagt, so pass mal auf, ihr Lieben, wir bauen das alles neu, ja, und die sind jetzt wieder eingestiegen. Ne? Also, ne, wir haben eine der ersten Kunden, also wir haben relativ viele Kunden, also wir sind ja in verschiedenen Segmenten, ne, wie ich schon gesagt habe, also normal so klassische Unternehmen, aber auch öffentliche Träger und so. Und ein Kunde, der sehr, sehr früh bei uns war, und das kann ich, glaube ich, auch sagen, das ist ja komplett öffentlich, der auch damals das alte Modell auch mitgetestet hat und Feedback gegeben hat, war dann Jobcenter in Rhein-Sieg. Ne? So. Und die haben knapp 500 Mitarbeiter. Und die haben damals getestet und haben gesagt, ja, okay, das finden wir ganz gut, also das ist verbesserungswürdig, ja, aber wir wissen, in welche Richtung das geht. Und die sind jetzt eingestiegen in dieses neue, sozusagen wiedergekommen als Kunde in dieses neue Produkt mit einem Vertrag für 4 Jahre.
Ja, das auch nicht schlecht.
Ne, das ist sozusagen der vom Volumen her der größte Vertrag, den wir haben. Da das ja quasi öffentlich ausgeschrieben ist, kann ich sagen, das sind sozusagen 350.000, die sozusagen dann erstmal
bei euch packen.
Bei uns genau sozusagen unterschrieben haben. Ne?
Ja, sehr schön. Heißt die Zahlen am Ende pro Keeper, also pro Nutzer, ja, oder eine feste Summe?
Das ist ein SaaS-Modell.
Ne? Ist ein SaaS-Modell, also pro Nutzer dann.
Genau, das ist pro Nutzer pro Monat. In dem Fall haben die sich eben entschieden, dass sie bei uns Seeds gekauft haben für 4 Jahre. Ne?
Ne? So, also und was kostet so ein Seed? Also ist das unterschiedlich oder ist es bei jedem gleich dann?
Nee, das ist unterschiedlich. Ne? Weil du kannst ja auch einen Vertrag bei uns machen wie bei Microsoft, wo du jeden Monat raus kannst. Ne? Und also bei uns ist gestaffelt. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte einen Vertrag, also das ist die kleinste Anzahl von Seeds sind 15, ne? Weil wir müssen ja eine Plattform bauen. Ne? So. Also wenn du sagst, ja, ich fange mit 15 an und ich möchte jeden Monat raus, ne, dann kostet dich das 20 € pro Mitarbeiter pro Monat. So, ja. Und je mehr Seeds du kaufst und je länger du contractest, wobei länger heißt nicht, also das ab 2 Jahre ändert sich nichts mehr. Ne? So, sagen wir mal, wenn du, also unsere Preistafel endet im Moment bei 2500 Seeds, für 2 Jahre, das kostet 7 €. Ja, so. So, und dann gibt es die vielen anderen Großen, mit denen wir reden, wo das Sales-Cycle wahnsinnig lange ist, ja, die sagen dann, ich habe 6.000, ne? Oder so, ne? Und dann wird das frei verhandelt.
Ja, also, natürlich, dann, das ist dann individuell, das kennt man ja.
Ja, das liegt dann natürlich deutlich unter 7 €, ne?
Klar. Ja, klar. Wahrscheinlich für die 50 Cent.
Ja, es kommt drauf an, wie groß die sind.
Wollen wir mal unkommentiert lassen. Aber, okay, das heißt, ihr hattet vorher Kunden, die dann quasi wiedergekommen sind, die auch gesagt haben, alles klar, ja. Erstes war ein bisschen schief hier offen, aber wir testen das jetzt nochmal. Spannend ist ja, dass die meisten, dass da ja nicht so ein riesen Zeitraum zwischen war, auch wenn ihr hohe Budgets fordert. Ja. Kann man ja jetzt sagen, ab Februar Launch bis jetzt Oktober sind 8 Monate. 8 Monate, richtig. Mhm. Ist jetzt auch nicht der längste Sales Cycle, den ich so kenne. Ich kenne auch deutlich längere. Aber ist schon etwas längerer. Was hat denn oder wie seid ihr denn überhaupt an die Kunden gekommen? Klassischerweise, dass die erstmal wissen, ey, da ist jemand wie Talent Digital, die etwas Außergewöhnliches machen. Denn ich gehe mal davon aus, ihr verkauft über Calls, also Demo-Calls. Kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Mhm. Das heißt, ihr müsst die Leute erstmal in so einen Demo-Call bekommen, ne? Jetzt mach ich es mal klassisch wie so ein, ich will das Wort nicht aussprechen, aber ich sag mal, wie ein Marketer und frag mal, wie habt ihr denn die meisten Demo-Calls bekommen?
Also wir machen Inbound, Outbound, beides, ne? So. Mhm. Das heißt, am Anfang natürlich sehr, sehr stark über Kontakte, die ich hatte, ne? So. Vor allem, also okay. Als Gründer musst du ja auch als erstes verkaufen. Ne, so.
Definitiv.
Wenn du es als Gründer nicht verkauft, kriegst du ja kein anderer verkauft. Da habe ich letztens einen Podcast gehört, stimmt auch so. Das heißt, ich habe ja natürlich große Netzwerke mitgebracht. Ne? Also ich bin Mitglied im Senat der Wirtschaft und ich bin Ashoka Fellow, also einer der angeblich herausragenden Sozialunternehmer in Deutschland und so weiter. Ne? So, das heißt, das waren die ersten, über die ich sozusagen gegangen bin. Und dann gab es viele, die gesagt haben, ich höre mir das gerne an. Und da haben wir tatsächlich auch Resonanzen bekommen. Das war das Erste. Das Zweite, und das ist tatsächlich das, was am allerbesten funktioniert, bei uns bis jetzt, sind Partnerschaften. Ne? Das heißt, ich habe geguckt, wo gibt es strategische Partner? Und da, wir haben mehrere, also relativ viele sogar. Ich möchte 2 herausheben, weil die besonders interessant sind. Das heißt, wir haben einen Partner, ich habe einen Partner gefunden, der sehr, sehr stark ist in der Beratung zu digitalen Themen, vor allem bei öffentlichen Trägern. Ja, das heißt, die haben eine hohe Akzeptanz und Bekanntschaft, Bekanntheit bei öffentlichen Trägern und die waren sehr stark spezialisiert auf dem Thema digitale Kompetenz und haben auch diesen DIGCOMP transportiert. Und als ich das entdeckt habe, habe ich mich bei denen gemeldet, habe gesagt, großartig, wir haben dazu eine Umsetzungsplattform. Und dann haben die es gesehen und gesagt, wie geil ist das denn? Und die haben uns einfach ihre Tore geöffnet. Ja, Revenue Share, klar, logisch, ne? Aber tatsächlich haben die gesagt, das, was wir seit Jahren auf der Beratungsebene machen, könnt ihr nun auf der Handlungsebene abbilden. Und wir haben zusammen Publikationen gemacht, also in der Corona-Zeit total viel Webinare und so weiter. Und das heißt, wir haben eine hohe Bekanntheit erlangt in diesem Sektor durch eine Partnerschaft. Und die zweite Partnerschaft, die wir geschlossen haben, war mit der Integrata. Integrata Cegos, weiß nicht, ob du es kennst, ist der zweitgrößte Qualifizierer in Deutschland, nach Haufe. Und die sind in dem klassischen B2B-Bereich ein richtig großer Player in dem Bereich Qualifizierung. Ja, das heißt, große Unternehmen arbeiten seit Jahren mit denen zusammen. Da gibt es auch hohe Vertrauenswerte, die sagen, ach, wir haben das Thema, könnt ihr was für uns tun? Und wir haben das vorgestellt in Integrata Cegos und haben gesagt, guckt mal, wir würden euch als Qualifizierungspartner mit auf die Plattform nehmen, habt ihr Interesse? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben nicht nur Interesse, Qualifizierungspartner auf der Plattform zu sein, sondern wir haben Interesse, diese ganze Plattform unseren Kunden anzubieten. So. Und dann sind wir relativ schnell in große Unternehmen gekommen, die du normalerweise gar nicht so schnell kriegst. Ne? So. Das heißt, ganz große Banken, große DAX-Konzerne und so weiter, wo uns sozusagen die Kollegen von Integrata mitgenommen haben und gesagt haben, guckt euch das mal an, wir haben einen neuen Partner, ist das was für euch? Ne? Und dadurch kriegst du ein völlig anderes, sozusagen, dann öffnen sich die Türen für dich. Also sozusagen, das sind die Sachen, die wir gemacht haben, diese Kooperationen, die habe ich alle aufgebaut und diese Leads habe ich dann eben auch so sozusagen für uns geholt. Und gleichzeitig haben wir natürlich Marketing aufgebaut. Ne? Also Marketing Automation, klar, wenn wir im digitalen Bereich unterwegs sind, mit Digital Mindset müssen wir das auch selber anwenden. Also machen wir nicht nur deswegen, sondern wir stehen da total drauf. Ne? Wir haben uns sehr, sehr früh entschieden, HubSpot einzusetzen. Ja? Und HubSpot ist schon ein bisschen determinierend für den Weg, wie wir es machen, aber es gibt ja wahnsinnig viel.
Extrem viel.
Ja, so, und das ist wir auf der Ebene von HubSpot bauen wir Inbound Marketing auf. So, und dann das ganz klassische Ding, Content Marketing, Funnel bauen und so weiter.
Ja, aber du hast ja jetzt gesagt, strategische Partnerschaften haben euch am meisten gebracht. Interessant, ich habe heute noch einen Podcast-Call gehabt mit einer Firma, die auch darüber sehr gewachsen sind. Die beschäftigen sich mit Insurance, also mit Versicherung. Die haben sehr, sehr coole Sachen gemacht. Ich hoffe, da kommt bald noch eine Folge raus. Die haben zum Beispiel was über ein Musikfestival gemacht. Denn das Thema Versicherung ist in der Akquise sehr teuer. Das weiß auch jeder. Und interessant ist strategische Partnerschaften, denn das machen wir selber. Und deswegen, glaube ich, können wir uns ganz gut darüber unterhalten. Wir haben es sehr aktiv im Digital Health umgesetzt. Wir setzen es immer noch um, auch für viele Kunden. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan davon. Lass uns ein bisschen darüber reden, denn es ist ein Thema, was noch nicht so prägnant ist. Ich weiß nicht warum, weil es für mich gerade zu bestimmten Zeiten eigentlich relativ unabhängig, aber sagen wir sogar am Anfang, zu einem sehr guten Wachstum führen kann, zu sehr niedrigen Kosten. Das muss man sich bewusst sein. Das ist der Vorteil davon. Das andere, was du mit dir tragen musst, ist, dass dir bewusst ist, dass so etwas langfristig gedacht ist und nicht mal eben kurzfristig umgesetzt werden kann und kurzfristig zu Erfolg führt. Denn so eine Partnerschaft, da kannst du ja gleich mal was von erzählen, funktioniert halt nicht in der Regel in 1-2 Monaten aufzusetzen und dann darüber zu hoffen, dass darüber, selbst wenn der Share kommt, dann, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, direkt der nächste Kunde kommt. Das sind halt so, das sind so unsere Erfahrungen. Das heißt, es ist etwas Langfristiges. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Denn wie schätzt du das ein? Glaubst du, es ist wichtiger herauszufinden, wer der richtige Partner ist? Oder ist es wichtiger herauszufinden, wie eine Kooperation aussehen könnte?
Nee, das ist schon wichtig, herauszufinden, wer der richtige Partner ist. Ja, dass also wie die Kooperation aussieht, dass ich glaube sogar fast, dass sich das weitgehend von selbst ergibt, wenn du den richtigen Partner gefunden hast. Also warum? Weil, wenn ich jemanden anspreche als Partner, habe ich eine Idee, warum wir kooperieren können. Ja? Mhm. Ja, also sagen wir mal, ich sag's mal jetzt, ich habe diese Woche eine Partnerschaft angeschoben. Ja, das ist angeschoben heißt, ich hoffe, dass sozusagen dann die andere Seite sich bei mir meldet und sagt, ja, ganz, ganz interessant, weil ich sehe, dass es ein Win-Win gibt. Ne? Also sagen ein Beispiel, muss ja nicht so unklar bleiben. Also es gibt ja verschiedene HR-Plattformanbieter so. Und es gibt HR-Plattformanbieter, die sagen, wir haben schon das Interesse für unsere Kunden, sozusagen alle Bereiche abzubilden. Ne? Und die sind schon aufgebaut mit, ja, wir haben hier Management und dann haben wir so Scouting und dann haben wir hier Bewertung und so weiter. Das ganze Ding. Ne? Und wenn du so jemanden siehst und du siehst tatsächlich, sagst dir, ach, guck mal, das ganze Thema Digital Mindset haben sie noch nicht. Ja? Und unsere Plattform ist ohnehin so aufgebaut, dass sie durch Schnittstellen integriert werden kann. Dann ist das für mich ganz klassisch, dass ich mir denke, guck mal, für die ist das toll, weil die eine Portfolioerweiterung kriegen. Ja, und für uns ist das toll, weil es jemand ist, der auf dem Markt eingeführt ist. Ne? Das heißt, wir bringen Innovation und die bringen Breite. Na so. Ich habe ja diese Idee schon, wenn ich jemand anspreche. Ne? Deswegen ist das Thema Auswahl des richtigen Partners das A und O, ne? Weil ich brauche jetzt keine HR-Plattform anzusprechen, die entweder nicht partnert, ja, oder die das Thema digital abgebildet hat. So. Und wenn du das dann hast und eine Ansprache gelingt, dann ist tatsächlich wichtig, ob eine Partnerschaft gelingt. Ja, und Partnerschaft gelingt, ist viel mehr als man hat einen gemeinsamen Business Case. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, viel damit zu tun, kriegt man eine gemeinsame Governance hin, ne, hat man Lust, miteinander zu arbeiten und so weiter. Das finde ich auch super wichtig. Ne, so. Und dieser erste Partner, den wir gewonnen haben, dieses Beratungsunternehmen aus Berlin, das ist sehr, sehr vertrauensvoll und es macht richtig Spaß, miteinander was zu tun.
Ja. Ja, ich glaube, ich hätte die Frage sogar ein bisschen anders stellen müssen. Ich hätte gesagt, was schwieriger ist. Denn so unserer Erfahrung ist es relativ, ich sage jetzt mal, relativ einfach zu identifizieren, wer könnte der richtige Partner sein.
Klar.
Das ist relativ einfach.
Ja.
Die Frage ist ja nur weil du viele Kooperationen hast, müssen die ja nicht zu Erfolg führen. Weil am Ende würde dir eine Kooperation ja auch gar nichts bringen, selbst wenn du den Fuß in der Tür hast, wenn am Ende derjenige nicht zu dir in Demo-Call kommt und am Ende bei dir nicht kauft. Mhm. Ob du jetzt SaaS, Plattform, App bist, egal was ist, es würde dir nichts bringen. Und das, was bei Kooperationen in unseren Augen sehr wichtig ist, ist, wie ist so eine Kooperation wirklich gestaltet? Und ich nenne halt immer das Beispiel, dass nicht jeder hat API-Schnittstellen, die halt technisch easy integrierbar sind. Mhm. Das ist einfach nicht so. So, und deswegen sind viele Kooperationen darauf basiert, monetär einen Mehrwert zu liefern, was aber für den Endnutzer auf beiden Seiten, wenn man dieselbe Zielgruppe hat, was man haben sollte, nicht immer der Incentive dafür ist, dass überhaupt diese Kooperation erfolgreich wird. Und deshalb quasi die Frage, also deswegen glauben wir, dass die Art und Weise, wie eine Kooperation gestaltet ist, weil sie halt bestimmt, ob das Erfolg gibt oder nicht, also Wachstum auf beiden Seiten, ist quasi schwieriger, als im Vergleich den Partner erstmal nur zu identifizieren. Mhm. Weil dafür musst du eigentlich nur wissen, ey, machen die vielleicht dasselbe wie wir? Also ist es ein Konkurrenzprodukt oder ist es ein Komplementärgut?
Da sprichst du vor allem natürlich über eine Partnerschaft zwischen zwei digitalen Angeboten.
Zwischen zwei digitalen.
Genau, ne? Wobei die beiden Partnerschaften, die ich genannt habe, mit Integrata und mit der GFA aus Berlin sind ja, wir haben ein digitales Produkt und die nicht.
Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes?
Das ist tatsächlich was anderes. Ne? So, und das Thema API-Schnittstellen, das ist tatsächlich immer, dafür sind wir aufgestellt. Ne? Mhm. Bieten das entsprechend an und sind auch gerade im Aufbau von solchen Kooperationen. Aber dazu kann ich dir im Moment noch keine Erfahrungswerte liefern, weil wir da im Grunde in Gesprächen erst sind.
Das dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht bei noch einer Aufnahme. Aber wenn wir auch das Beispiel rausnehmen, auch wenn wir die Beratungen nehmen, also da ist halt ganz klar ersichtbar, dass ihr einen produktiven Mehrwert für den Partner bildet, weil es sowas in der Art und Weise als technische Infrastruktur noch gar nicht gibt.
Mhm. Genau.
Wenn du jetzt aber hingehst, also das ist so unsere Erfahrung, und du musst immer einen Produktmehrwert liefern, wenn du nicht Geld hinlegen willst. Weil wenn der Partner halt extrem viel größer ist als du und du hast irgendwie gar nichts zu bieten, dann hat er auch keinen Bock auf dich. Mhm. Also entweder brauchst du einen produktiven Mehrwert oder brauchst einen monetären Mehrwert für den. Sonst gibt er seine Reichweite halt wahrscheinlich nicht umsonst ab. Und es ist halt auch trotzdem ganz oft so, dass je nachdem, wie kompliziert diese Integration ist, weil im Endeffekt musstest du ja auch der Beratung klar machen, wie funktioniert das Produkt, was hat die für einen Mehrwert dahinter und so weiter und so fort, führt das halt auch dazu, dass vielleicht Kooperationspartner deshalb halt auch abspringen, weil ihnen das eine Ecke zu kompliziert ist und so weiter und so fort. Und das ist halt der Grund, warum es halt wichtig ist, wie ist diese Kooperation, wie soll die überhaupt aussehen, weil so musst du ihm sie rüberbringen. Du verkaufst ihm das ja quasi, weil du willst von ihm Reichweite. Mhm. In den meisten Fällen, sagen wir mal. Ne?
Ist so, klar. Mhm.
Du willst von ihm Reichweite und er will ganz sicher auch was von dir. Ob das auch Reichweite ist oder ob das ein produktiver Mehrwert für sich ist, das spielt keine Rolle.
Also in der Regel ist das, was wir anbieten können, ist eine innovative Erweiterung des Portfolios.
Genau, also ein produktiver Mehrwert, in meinen Augen.
Genau, und dann tatsächlich Revenue Share, ne?
Ja.
Das tatsächlich beides dann, ne?
Genau, das ist quasi eine Kombi daraus, ne? Und ich formuliere das nochmal aus. Im B2B vielleicht noch ein bisschen was anderes als im B2C. Aber im Prinzip ist das wie eine Art Referral-System. Nur auf Kooperationsbasis, weil dieser Partner bringt ja Kunden mit, also er empfiehlt ja quasi etwas, ne? Und in ganz vielen Fällen, zumindest im B2C, ist halt monetärer Anlass nicht immer, also monetärer Mehrwert, nicht immer der Anlass zu einer Empfehlung, das auszusprechen. Außer vielleicht im Finance-Bereich, das muss ich jetzt mal rausnehmen. Weil ganz oft sind diese Sachen ja darauf basiert. Ne? Kennst du jemanden, keine Ahnung, Sky-Abo kriegst 6 Monate for free oder so.
Klar.
Aber die Frage, die man sich ja stellen muss, wer macht das denn wirklich? Also wer macht das nur rein aus monetärer Sicht? Und da muss ich halt sagen, nicht viele. Nur ihr kombiniert das mit einem produktiven Mehrwert. Das heißt, da sitzt für mich mehr hinter. Also ihr eher andersrum nur einen produktiven Mehrwert und einen monetären Mehrwert als nur den monetären.
Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich tatsächlich, also sagen wir mal, ja, für einen größeren Kooperationspartner ist es tatsächlich der produktive Mehrwert viel spannender als der monetäre, weil dieser Beitrag, den wir da leisten zu den Erlösen, der ist verschwindend gering. Die finden es aber spannend, so einen Ansatz im Portfolio zu haben und ihren Kunden gegenüber zu sagen, guck mal, wir haben was total Innovatives. Guck mal, es ist sehr spannend. Ne? Wir sind sozusagen vorne mit dabei. Ne?
Ist auch ein Verkaufsargument für die.
Genau.
Ne? Deswegen. Aber super. Und wie läuft das dann ab? Also Kooperationen ausgemacht. Kannst du mal ein Beispiel geben? Wie lange dauert so in der Regel so eine Kooperation? Also hat es jetzt mal gedauert mit einem von den beiden Kooperationen, bis sie wirklich online war und, sagen wir mal, der erste das wirklich so aktiv empfohlen hat?
Schnell.
Ungefähr.
Ne? Also total schnell. Also mit beiden wahnsinnig schnell. Mit dem Beratungsunternehmen aus Berlin haben wir eigentlich sofort einen Arbeitsplan gemacht, ne, zu sagen, wie können die uns einbringen in deren Formate, die ohnehin schon existierten. Das waren vielleicht 6 Wochen waren oder so, bis wir das erste Mal gemeinsam, wo ich bei einer Veranstaltung von denen aufgetreten wird, so muss man das sagen. Ne? Und bis wir dann gemeinsam Formate, das heißt, da gab es einen Anlass, ne, wo ich gesagt habe, oh, komm, das passt, lass uns den da einbinden oder so. Und dann folgten aber auch Formate. Ne? Das heißt, jetzt gibt es tatsächlich so, dass sich jemand von denen meldet und sagt, pass mal auf, der und der hat Interesse daran, lass uns gemeinsam Call aufsetzen. Ne? So, und dann in diesem Call, und das ist ganz spannend, werden deren analoge Angebote und unser digitales Angebot nacheinander präsentiert dem Kunden. Und die sind aber verzahnt. Das ist vielleicht noch eine Besonderheit. Mhm. Ja, das heißt, wir haben es inzwischen so geschafft mit dem Partner, dass die Produkte sich verzahnt haben. Ne? Und es gibt nicht wenige, die tatsächlich sagen, ja klar, ich nehme das Beratungsprodukt als ersten Schritt, bevor wir die Plattform einführen. Also, das ist ein ziemlicher Idealfall. Ne? So, genau. Und wir wiederum haben inzwischen auch die Möglichkeit, die ins Gespräch zu bringen. Ne, weil wir irgendwie auch bekannter und größer werden. Und wenn jemand an dieser Stelle dann sagt, ja, wir bräuchten vielleicht auch irgendwas Richtung Beratung, sagen wir, da hätten wir gerade jemanden. Ne? Also das ist sozusagen, das ging ganz schnell. Ne? Und bei der Integrata ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil die einfach sehr, sehr großes Unternehmen sind. Da ist es aber so, dass wir eine zum Teil individuelle Partnerschaften haben mit den Kolleginnen und Kollegen in den Standorten, die Vertrieb und Kundenansprache machen, Kundenbetreuung. Ne? Und die kennen uns dann. Einige machen das aktive, andere weniger. Und die sind dann beim Unternehmen und sagen für nächstes Jahr, wie sieht ihre Planung aus? Wir hätten da vielleicht was. Oder die hören irgendwas, sagen, ach, da haben wir einen Partner. Und dann wird sozusagen auch von denen so ein Call aufgesetzt. Wir hatten aber die Möglichkeit, das fand ich total toll, das komplette Vertriebsteam sozusagen zu informieren und zu schulen.
Cool.
Das ist natürlich super, ne? Dass du sagst, so komm, da sind sie alle zusammen und jetzt stellst du das vor und sagen, so ist das, ne? Und dann sagst du, jetzt haben sie eine Vorstellung von dem Produkt und die haben natürlich auch Demo-Accounts gehabt, ne? Das heißt, die konnten selber das entsprechend ausprobieren und so weiter.
Okay, ja. Hast du ungefähr eine Ahnung, was über die Kooperation so an erstmal neuen Bayern reingekommen ist? Roundabout?
Mm, Fast alle, ne? Nee, nicht fast alle. Aber die allermeisten.
Die allermeisten.
Inzwischen ist es jetzt tatsächlich so, dass wir die Bekanntheit haben, die neuesten jetzt weniger, aber die ersten alle.
Okay, also könnte man, also, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 70%?
Ja, könnte man sagen. Also sozusagen für das neue Produkt schon. Ja, genau. Also das verschiebt sich jetzt tatsächlich hin zu Leads, die ich selber generiert habe. Ne, so. Mhm. Aber die ersten Leads kamen tatsächlich über die Kooperation.
Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ja quasi die Bestätigung, dass es funktioniert hat. Deswegen stelle ich diese Frage.
Ja, tatsächlich. Mhm.
Okay, das heißt also, die haben dann quasi dafür gesorgt, dass dann auch ein Call stattfindet. Und das ist ja dann der Demo-Call, ne? Darüber haben wir eben schon gesprochen.
Ja, das ist der Demo-Call, bei dem es meistens nicht bleibt, ne? Also wie unser...
Ja, genau. Also,
du hast ja eigentlich immer mit dem Buying-Center zu tun, ne? Du hast
ja eigentlich, ja.
Ja, du hast am allerwenigsten, dass da jemand gibt, der sich das anschaut. Da hatte ich auch schon Geschäftsführer von gar nicht so kleinen produzierenden Unternehmen, der sagt, ich höre mir das an und ich bin eigentlich der entscheidet. Ich werde nochmal vielleicht den einen oder anderen fragen. Ne? Das ist eher die Ausnahme. Ne? In der Regel ist es dann, also das heißt, aber dieser erste Call ist einfach auch wichtig. Ne? So, und ohne den gibt es keinen zweiten.
Ne? So, und aber das ist dann der Sales Call.
Ja, ne, oder es gibt da vielleicht noch welche. Also oft ist es so, dass wir dann nochmal präsentieren von der größeren Gruppe. Ne, so, und da muss noch HR rein und was weiß ich, ne? So. Ja.
Also kann man wahrscheinlich vom Erstkontakt bis zum Kauf in der Regel 2-3 Calls? Oder noch mehr?
Ja, das gibt's. So, was es auch oft gibt, eigentlich fast die Regel ist, wir nennen das begleitetes Testing. Ja, das heißt, wir bieten den interessierten Unternehmen, den potenziellen Kunden an, zu sagen, pass auf, wir lassen eine Gruppe von bis zu 30 Personen aus deinem Unternehmen 14 Tage lang unter Echtbedingungen testen. Echtbedingungen heißt, das ist tatsächlich deren Plattform, die wir schon aufgebaut haben. Ne? So, das ist jetzt nicht keine Demo und so weiter, sondern das ist deren Plattform. Das
ist quasi ein Free Trial dann.
Das ist ein Free Trial, der begleitet ist. Ne? So, das heißt, es gibt ja diesen, dadurch, dass wir dieses Cockpit haben, was ja eigentlich das wichtigste Instrument ist für den Buyer, ja, das siehst du als Keeper nicht. Ne, so. Aber für den Test ist es total wichtig. Ne? Du siehst auch den Qualifizierungsmarktplatz, den wir haben, am Ende nicht so. Deswegen machen wir einen begleiteten Test, indem wir am Anfang Kickoff machen, die dann 14 Tage testen lassen, zwischendurch Informationen denen zukommen lassen und am Ende ein Auswertungsgespräch machen und sogar zeigen, was wir an Daten in diesem kurzen Trial generiert haben. Das gibt es eigentlich auch. Das ist fast regulärer Bestandteil von diesem Sales Cycle.
Ist aber auch sehr smart, weil am Ende führt dieser Free Trial auch dazu, dass der Keeper, also der Nutzer, draufgeholt wird. Denn er kann am Ende, also weiß ich, ob das bei euch schon vorgekommen ist, aber am Ende würde dir auch nichts bringen, wenn er zwar bezahlt, dann denkst du dir, geil, der hat er bezahlt, aber er gar nicht seine Leute einlädt und du gar nicht deiner Mission folgen kannst, was du mit deinem Produkt machen willst. Also es würde dir eigentlich nichts bringen, außer Kohle, was vielleicht schön ist. Aber er fühlt dich ja damit gar nicht. Das heißt, du musst ja quasi dafür sorgen, dass der Buyer seine User einlädt. Und so tust du das ja quasi schon indirekt über den Free Trial. Habt ihr darüber hinaus noch Sachen, um dafür auch zu sorgen, dass das Produkt Talent Digital wirklich auch aktiv genutzt wird?
Ja, also der Free Trial ist da tatsächlich gar nicht so entscheidend. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit der Entscheidungsfindung für das Buying Center. Ja, so, und das, was du ansprichst, das ist eminent wichtig. Also wir fangen immer mit einer Implementierungsphase an. Ne? Das heißt, wir werfen nicht einen Code über den Zaun und sagen, hier mit diesem Link kannst du dich anmelden. Das funktioniert nicht. Ne? Sondern wir haben inzwischen eine recht elaborierte Implementierungsphase, von der wir wissen, was wichtig ist. Also Leitungskommunikation ist super wichtig. Ja? Meistens mit einem Video von Vorstand oder Geschäftsführung und so weiter. Das empfehlen wir sehr. Dann Kommunikation auf allen Wegen, wie direktional. Ja, das ist alles, was du im Unternehmen hast, zu nutzen, zu sagen, wir haben diese Plattform gekauft, warum haben wir die gekauft, was bedeutet das? Bidirektional heißt, die Leute müssen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen zum Datenschutz. Was passiert mit meinen Daten? Warum machen wir das? Soll ich das während der Arbeitszeit machen? Was habe ich für Mehrwert und so weiter? Und so. Also, dann bieten wir immer an und empfehlen sehr, mit einer Influencer-Gruppe zu starten. Das heißt, du nimmst einen Teil der Belegschaft und sagst, pass mal auf, ihr habt jetzt nicht jede zwei Wochen eine neue Episode, sondern ihr könnt richtig tief reinschauen. Ja, und stellt uns alle Fragen und wir zeigen euch auch noch, was in folgenden Episoden, Staffeln kommt und so weiter. Und wir haben nur einen Wunsch an euch, authentisch zu kommunizieren. Weißt du, und dann hast du eine Stimme im Unternehmen vor dem Massenstart, die sozusagen zu dem Produkt schon spricht. Ne? So, also das ist zum Beispiel wichtig und. Ne? Das heißt, wir machen eine große Implementierungsphase und begleiten die, dann kommt der Punkt X, wo wir go live sind und dann begleiten wir die Kunden aber weiter. Customer Success Management ist immens wichtig. Ne? So, und das heißt, wir haben in zwei Wochen Rhythmus Projektgespräche, in denen wir gemeinsam drauf schauen, wie läuft es. Ne? Und das siehst du ja, weil wir für alles Daten haben. Und dann empfehlen wir, wie man steuern kann, gegensteuern kann. Was wir zum Beispiel auch machen ist, wir stellen Filmplakate zur Verfügung. Ja, wenn es eine neue Staffel gibt oder eine neue Episode, dann sagen wir, hier habt ihr Filmplakate, die könnt ihr digital verschicken oder das ist tatsächlich ein Print-PDF, könnt ihr auch ausdrucken, wenn ihr wollt, und in die Küche hängen und. Ja, das heißt, wir sind da sehr daran interessiert, dass das gut läuft. Ne? Also das ist so, deren Erfolg ist unser Erfolg. Ne?
Ja, Customer Success, gerade bei Enterprise, ich meine, ihr habt ein SaaS-Modell, aber es geht halt einfach von, auch wenn ihr Plattform eigentlich seid, aber wenn es in die Richtung geht, von der Monetarisierung her, dient das schon eher Richtung Enterprise, das muss man einfach so sagen. Aber da ist Customer Success ist natürlich in allen Belangen und bei allen Plattformen, egal ob SaaS, Enterprise, App oder was auch immer, mit Abstand ein wichtiger Bestandteil. Aber gerade bei der Enterprise, was einfach in deren Zahlenregionen sechsstellig aufwärts oder von mir aus hoch fünfstellig liegt, so wichtig, weil am Ende ist jeder einzelne Kunde halt extrem wichtig für dich. Und du hast so viel vorne reingesteckt an Zeit und Investment, weil du so einen langen Sales-Cycle hast, dass du den unbedingt, also gar nicht verlieren möchtest. Ne? Das heißt, es bekommt für mich, zumindest so den Eindruck, einen ganz anderen Stellenwert bei solchen Plattformen wie euch, als sage ich jetzt mal bei einer stinknormalen App mit einem Abo-Paket von 69 Euro im Monat. Wo Customer Success zwar auch sehr wichtig ist, das will ich nicht ausschließen, aber es auch einfacher ist, den Kunden vielleicht wiederzuholen.
Ja, und Customer Success heißt für uns aber auch, unglaublich wichtige Informationen zu bekommen für Produktentwicklung.
Das stimmt auch.
Wisst ihr? Also so musst du auch dran denken. Ne? Das heißt, eben näher du dran bist, und eben genauer du verstehst, also wir testen natürlich auch viel, ne, was uns, alles was neu ist und so weiter. Wir werten jedes Ticket aus und so weiter. Ne? Also das ist alles, wir haben jeden Monat ein Meeting, wo wir uns nur über die eingegangenen User-Feedbacks unterhalten und gucken, ob es da Muster gibt. Ne? Und dann kommt es natürlich in die Produktentwicklung rein.
Aber, muss ja auch so sein.
Ja, na klar, aber Customer Success ist da eine Riesenquelle.
Ja. Ist es. Es führt ja am Ende dazu, also deswegen sagen wir auch immer, egal an welchem Punkt du überhaupt bist, du musst Growth Hacking betreiben, denn am Ende musst du den Nutzer haben und nur über den Nutzer bekommst du ja das Feedback, ob du jetzt eigentlich auf der richtigen Geraden bist oder ob du nochmal abbiegen müsstest in deiner Product Journey, also was Neues entwickeln müsstest. Ne? Und ihr habt einfach andere Kapazitäten am Ende des Tages auch, weil jemand, sagen wir mal, der 2 Millionen App-User hat und deutlich mehr Support-Anfragen habt als ihr, eine ganz andere Monetarisierungsstrategie und ziemlich wahrscheinlich viel weniger Marge hat als ihr, der kommt in solchen Regionen wahrscheinlich, stößt er einfach auf Probleme.
Ja, und vor allem, wenn du selber schon mal ein Produkt gebaut hast, was durchgefallen ist, dann guckst du nochmal anders drauf.
Das definitiv.
Ja. Ne?
Das genau, definitiv. Ne? Genau. Aber Roman, ich fand, das war ein wunderschöner Abschluss, denn wir sind bei 57 Minuten.
Stimmt. Okay.
So schnell geht die Zeit um. Ja. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du hier über Talent Digital gesprochen hast. Es war mir eine große Freude. Wir konnten, glaube ich, der Zuhörer konnte einiges mitnehmen. Wir haben sehr ausgiebig über Kooperationen gesprochen und über lange Sales Cycles. Und ich würde mich definitiv freuen, wenn ihr jetzt nochmal eine andere Phase der Kooperation übergeht mit digitalen Themen, dass wir vielleicht uns nochmal ein paar Monate unterhalten und dann ein Recap machen können und sehen können, was hat sich denn dort vielleicht verändert? Was ist dort anders als zur jetzigen Folge? Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mich an der Stelle schon mal ausklinken, lasse dir das letzte Wort. Das lasse ich immer meinem Gast. Und sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, Pascal, ich danke dir auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch toll, wenn man Podcast mit jemand macht, der tatsächlich unglaublich viel von dem versteht. Ja, also was wir hier machen, das habe ich wirklich gemerkt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir. Und gerne demnächst nochmal zu den neuen Themen.
Unbedingt. Und ich habe es vergessen, alles zu Talent Digital und Roman findet ihr natürlich in den Shownotes. Ne? Roman ist ganz gut auf LinkedIn erreichbar. Schaut euch Talent Digital an. Falls da jemand Hilfe benötigt, kann man Roman kontaktieren auf allen gängigen Kanälen, die es so gibt.
Danke dir.